Creating the New. So lautet der langfristige Geschäftsplan von Adidas. Und durch Sport möchte Adidas das Leben verändern und langfristig auch weltweit das beste Sportartikelunternehmen werden. Ob das klappt und wie weit Adidas auf diesem Weg schon gekommen ist, diskutieren wir heute in unserer aktuellen Folge zu Wirtschaft hoch 2.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir heute hier wieder zusammensitzen, um jetzt mal über Adidas und die doch sehr erfolgreiche Entwicklung in den letzten Jahren zu diskutieren. Adidas, heute in 2017 einen Umsatz von 21,2 Milliarden Euro. Das ist gegenüber dem Vorjahr 18,4 Milliarden Euro währungsbereinigt, ein Anstieg um 16%. Ja, und wenn man da mal ein bisschen weiter zurückguckt, seit 2013, 14 hat das Unternehmen ein enormes Wachstum hingelegt, seit man einen Strategieschwenk vollzogen hat unter dem neuen CEO Kaspar Rohrstedt, wo also das Unternehmen wirklich exponentiell stark gewachsen ist in den Schuhverkäufen, seit 2013, 14 um über 100% gewachsen. Heutzutage macht also der Schuhverkauf einen Anteil von 12,4 Milliarden Euro am Umsatz aus, während es bei der Bekleidung 7,7 Milliarden sind. Im Vergleich dazu vielleicht mal der größte Wettbewerber Nike mit 27,8 Milliarden Umsatz in 2017, also noch deutlich vor Adidas aktuell. Dass wenn man nach hinten schaut, was danach kommt, also die Plätze 3 und 4, die sind dann deutlich kleiner, also die Wettbewerber sind dann deutlich kleiner als Adidas, so zum Beispiel Puma oder Under Armour sind dann wirklich sehr viel kleiner als Adidas. Interessant vielleicht auch nochmal die regionale Verteilung. Adidas macht den Hauptteil seines Geschäftes in Westeuropa. Hier werden 5,8 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Nordamerika mit 4,2 Milliarden Euro kommt dann danach. Dann China mit 3,7 Milliarden und dann im Grunde schon der Rest der Welt. Insbesondere interessant hier das Wachstum, was eben gerade in Nordamerika seit 2015 sehr stark war, plus 50% Umsatz. Und in China noch stärker, seit 2014 plus 100% Umsatz. Also wirklich, gerade was den Umsatz angeht, in den letzten Jahren ein enormes Wachstum, was Adidas hier hingelegt hat seit 2013, 14. Dahinter stecken auch ganz interessante Zahlen, wenn man sich mal die Verkaufszahlen anschaut. Schuhpaare sind in 2017 403 Millionen von Adidas verkauft worden. Bekleidungsstücke sind es 2017 404 Millionen. Also wirklich eine große Anzahl von Produkten, die auch dahinter steht. Und wenn man da mal ein bisschen zurückschaut, dann ist es wirklich so, dass hier enorme Steigerungsraten eben auch seit 2013, 14 dahinter stehen. Ein bisschen hinterherhinken tut Adidas allerdings, was das Thema Rendite angeht. Auch wenn der Geschäftsplan hier vorsieht, die Rendite zu steigern, ist das bisher nicht in dem Umfang gelungen, wie es vielleicht Wettbewerbern gelingt. Adidas hat in 2017 eine Umsatzrendite von 5,8% erzielt. 2016 waren es noch 5,52%, also insofern schon ein Anstieg hier. Wenn man aber mal schaut auf Nike, dann hat Nike 2017 eine Rendite von 12,34% erzielt und im Vorjahr 11,61%. Im Vergleich mit den anderen Wettbewerbern ist es dann wieder okay für Adidas. Puma hat zum Beispiel eine Umsatzrendite von 3,2%. Under Armour hatte 2016 eine Umsatzrendite von 5,3%. Also das ist alles dann in der Range, wo sich Adidas auch bewegt. Nike sticht hier deutlich doch hervor, positiv gesehen. Was die Thematik der Schuhverkäufe und der Artikelverkäufe angeht, ja, ist ganz interessant, dass Adidas sich das Ziel gesetzt hat, den Durchverkauf von Produkten zu vollen Preisen zu steigern. Und zwar bis 2020 sollen hier 20% aller Produkte zu vollen Preisen tatsächlich verkauft werden. Das ist natürlich auch nur möglich, wenn ich entsprechende Leger vorhalte, also die Produkte, die der Kunde wünscht, zu dem Zeitpunkt, wo er auch bereit ist, den vollen Preis zu zahlen, tatsächlich im Lager habe. Die Kennzahl, die Adidas hierfür verwendet, das ist die Kennzahl on time in full, also inwieweit hier also tatsächlich Produkte entsprechend vorliegen, die Kundenwünsche bedient werden konnten. Das heißt, die war in 2017 bei 78%. Das langfristige Ziel, was Adidas hier verfolgt, ist 80%, das man in 2015 zum Beispiel auch erreicht hatte. Aber offensichtlich ist jetzt die Nachfrage der Kunden so gestiegen und auch so vielfältig geworden über die Produkte, dass man hier in dieser Kennzahl eine Verschlechterung in den letzten Jahren hinnehmen musste, wo man also wieder versuchen will, stärker nach oben zu kommen und wieder die 80% zu erreichen bei On Time in Full. Um das Ziel zu erreichen, insbesondere also auch das Durchverkaufsziel zu erreichen, hier strebt Adidas an, 60% des Gesamtumsatzes in Zukunft, also 2020, über selbst kontrollierte Verkaufsflächen zu gestalten. 2017 hatte Adidas noch 2500 Shops in der Welt, das waren eine ganze Menge Concept Stores, 1750, 900 Factory Outlets immerhin und 150 andere sogenannte Concession Corners. 2016 zum Beispiel lag der Anzahl der Shops noch bei 2800. Das heißt, hier hat man schon die Anzahl der Shops reduziert, unter anderem, weil man sich von bestimmten Geschäften auch getrennt hat, aber eben auch, um die Rendite nach oben zu treiben, ist schon ein Spannungsfeld, was man hier jetzt aufmacht. Wenn man also mehr Umsatz über selbstkontrollierte Flächen machen will, aber gleichzeitig die Anzahl der Shops reduziert, um vielleicht mehr auf Rendite zu schauen. Insoweit ist hier noch eine ganze Menge Potenzial vorhanden.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Sehr schön, spannende Zahlen, Hans-Jürgen, vielen Dank. Ich möchte das Thema gleich aufgreifen, weil du hast es gerade angesprochen, dass Adidas bis zu 60% des Gesamtumsatzes zukünftig über selbstkontrollierte Flächen oder selbstkontrollierte Verkaufsflächen realisieren möchte. Und das ist durchaus eine große Veränderung zu dem, wie sich Adidas bisher darstellt, weil du hattest gerade die 2500 eigenen Shops heute angesprochen. Dem gegenüber stehen aber heute 12.000 Monobrand-Franchise-Shops, die betrieben werden. Das heißt, zwar unter der eigenen Marke, aber nicht unter dem eigenen Management. Und 150.000 weltweite Handelspartner. Das heißt, Adidas ist schon auf dem Weg, dass die bisher großen Vertriebsstrukturen sich stark verändern sollen, um einfach mehr Kontrolle in eigene Hände zu bekommen. Und bereits heute werden 50 eigene E-Commerce-Shops betrieben. Man kann feststellen, dass da also schon der Weg gegangen wird. Aber gerade im Bereich des Stationärhandels wird sich doch noch Großes tun. Und das würde ich gerne auch als Thema aufgreifen für unseren Theoriecheck, weil das, was Adidas da gerade vollzieht, ist die sogenannte Vorwärtsvertikalisierung. Und Vertikalisierung heißt als Unternehmen, wenn ich andere Wertschöpfungsstufen mit aufnehme, dann bin ich in der Lage, bestimmte weitere Strukturen des Marktes auch in den Griff zu bekommen. Und Adidas als klassischer Markenhersteller fängt an, noch stärker auch Handelsstrukturen zu übernehmen. Und das Ziel, weil das ist angesprochen, ist natürlich, sowohl den Umsatz zu erhöhen, aber auch ganz klar die Brand Experience hochzubekommen, um über die Brand Experience wahrscheinlich auch die Bruttomarge und das angesprochen auch den Durchverkaufspreis oder die Möglichkeit des Durchverkaufs sehr positiv zu beeinflussen. Das ist auch Kernstrategie, die ich verfolge, wenn ich vertikalisiere. Dass ich versuche, mehr Kontrolle zu bekommen, dass ich eine Chance habe, den Gewinn, den ich erziele, in Eigenregie auch verbuchen kann und dass ich auch auf die Kanäle deutlich mehr Macht ausüben kann. Und das sind ganz klassische Beweggründe, warum Unternehmen vertikalisieren. Es gibt da sehr erfolgreiche Beispiele von vertikalisierten Unternehmen. Allein das Unternehmen Inditex, oftmals bekannt unter der bekanntesten Marke Zara, ist wirklich vertikalisiert von der Baumwollplantage bis zur Verkaufsplattform. Und Adidas versucht, diesen Schritt zumindest in Richtung des Handels zu gehen. Die Aspekte, die aber auch gegen Vertikalisierung sprechen, glaube ich, muss man herausstellen, weil natürlich ist es so, dass ich als vertikalisiertes Unternehmen jetzt unterschiedliche Strukturen aufbauen muss, wo ich bisher wahrscheinlich leistungsfähige Partner hatte. Das heißt, ich trete in Wettbewerb mit eigentlich guten Unternehmen der Branche. Wenn ich als Adidas eigene Stores aufbaue, dann werde ich auch sofort in Wettbewerb treten mit bisher wirklich sehr erfolgreich laufenden Absatzpartnerschaften. Sei es in Deutschland ein Intersport, sei es andere Ketten in anderen Ländern, die bisher meine Produkte on Stock hatten, die meine Produkte positiv beworben haben und wo ich jetzt dafür sorgen muss, dass ich auf der einen Seite halt meine Brand Experience wirklich besser darstelle und dass ich auch die bestehende Beziehung dann nicht in Mitleidenschaft ziehe. Zudem weiteres Thema, Adidas natürlich als Hersteller, klassisch als Hersteller auch spezialisiert. Da seit Jahrzehnten etabliert mit allen Erfahrungsvorsprüngen, die man als Hersteller sich über die Jahre aufbauen kann. Jetzt muss ich ein Wissen aufbauen, das ich bisher nicht hatte. Das ist durchaus ein Wissen, was in Handelsstrukturen oftmals als einfacher aufzubauen gilt, als wenn ich rückwärts vertikalisiere. Sprich, wenn ich dafür sorge, dass ich als Händler auch anfange zu produzieren. Aber nichtsdestotrotz ist auch der Handel so ein komplexes Feld, gerade auch durch die Herausforderungen, die ich im E-Commerce habe, durch die Veränderung des Stationärhandels, dass die Aufgabe, die sich Adidas stellt, hier sich als sehr groß darstellt. Dann ist natürlich auch ein weiteres Thema, dass ich in eine gewisse Abhängigkeit zu meinen eigenen Handelskanälen gerate. Weil wenn ich so viel Umsatz in den eigenen Kanälen erziele, dann habe ich zwar auf der einen Seite mehr Macht oder mehr Möglichkeiten, die Kanäle zu beeinflussen, aber ich bin auch auf die Performance der Kanäle angewiesen. Wenn ich nicht vertikalisiere, wenn ich klassisches Herstellergeschäft betreibe und mir die besten Partner der Branche suche, die auf den Märkten aktiv sind, dann kann ich mir den besten Partner suchen, der gerade Stationärhandel betreibt. Ich kann aber auch den besten Partner suchen, der gerade Onlinehandel betreibt oder auch den besten Partner, der mit seiner Shopping-App die Kunden begeistert. Jetzt muss ich vertikalisiert alles selbst machen, muss mich jeweils mit den Besten der Branche, der einzelnen Bereiche messen und habe deswegen auch große Herausforderungen, diese Bereiche zu managen und bin entsprechend nicht mehr so unabhängig, wie ich das vorher war, um verschiedene Strukturen auch dort nutzen zu können. Das heißt, Vertikalisierung ist ein großes Thema und viele Unternehmen denken darüber nach. Adidas macht es jetzt sehr exemplarisch vor und die Handelsstrukturen kriegen auch mit, dass Adidas auf diesem Weg jetzt große Schritte gehen wird. Deswegen für uns ein wichtiges Thema im Rahmen des Theoriechecks, was wir auch im Rahmen unserer weiteren Diskussion mit Sicherheit weiter streifen werden.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Kommen wir zu den Chancen und Risiken. Chancen aus Sicht von Adidas, die Adidas selbst sind, sind die Themen Schnelligkeit, Städte und Open Source. Wir greifen mal erstmal das Thema Schnelligkeit auf. Adidas hat zum Beispiel gerade bekannt gegeben, dass sie eine Speed Factory in Deutschland und in den USA errichten wollen, wo sie also jährlich bis zu 500.000 Paar Schuhe produzieren können, sehr schnell produzieren können. 500.000 Paar Schuhe, wir hatten vorhin gehört, 2017 hat Adidas 403 Millionen Paar Schuhe tatsächlich verkauft. Insofern ist das also erstmal noch relativ wenig, nur 1,2% der Gesamtmenge. Nach wie vor werden 97% der Schuhe von Adidas heutzutage in Asien gefertigt. Aber dennoch zeigt das einen Trend, ne, gerade dieses Thema Schnelligkeit, gewinnt zunehmend an Bedeutung, weil modische Trends immer kürzer werden. Das heißt, die Verfügbarkeit der Produkte, wenn sie hoch sein soll, wenn man die Durchverkaufsrate hochhalten will, wenn man die Kennzahl on time in full, also den Lagerbestand hochhalten will, muss man sehr schnell auf Trends reagieren können, muss sehr schnell produzieren können. Und das versucht man eben mit diesen Speed Factories jetzt zu erreichen. Letztlich eben auch, um nie out of stock zu gehen, also den Lagerbestand nicht entsprechend vorhalten zu können für die Kundenwünsche, damit weniger Risiko zu gehen und am Ende des Tages eben eine höhere Rendite zu erreichen.
Zweiter Punkt, du hast angesprochen, auch von Adidas selbst genannt, das Thema Städte. Und Adidas setzt ganz massiv auf den Trend der Urbanisierung und die Sogkraft der weltweit führenden Städte. Und deswegen wird Adidas viele Marketingaktivitäten auf 6 globale Cities konzentrieren. London, Paris, New York, Los Angeles, Tokio und Shanghai sind die Städte, die von Adidas identifiziert wurden, die sowohl Trends setzen, aber auch für Trendgestaltung die richtigen Orte sind, wo man ganz viele Markenaspekte inszenieren kann, wo man sowohl sich als Marke herausputzen kann, wie man aber auch als Marke, unter anderem werden in verschiedenen Städten Fußballplätze gesponsert, auch Corporate Social Responsibility zeigen kann. Und über die Sogkraft der Städte wird versucht, Adidas zu positionieren, sowohl in diesen Städten, die ich gerade genannt habe, aber auch natürlich über die Städte hinweg, weil die einfach eine entsprechende Strahlkraft in den jeweiligen Wirtschaftsregionen dort besitzen. Und drittes Thema, was von Adidas kommt, ist das Thema Open Source. Und Open Source klingt jetzt so ein bisschen wie aus der EDV-Welt kommen. Mit Open Source meint Adidas aber, dass sie sich öffnen gegenüber Partnerschaften. Und Partnerschaften, die gerade Trends bespielen können, die Trends aufnehmen, die Trends gestalten können. Und in den letzten Jahren wurden unter anderem mit Alexander Wang, Kanye West und Stella McCartney verschiedene Kreativkooperationen eingegangen, die zur Etablierung von sehr weit verbreiteten Modekollektionen geführt haben, die auch auf Kundenseite hervorragend angenommen wurden. Also das, was man teilweise aus den Elektronikhandelbereichen kennt, dass die Kunden vor den Geschäften anstehen, um die relativ knapp verfügbaren Produkte zu kaufen. Das hat Adidas mit verschiedenen Produkten auch bereits geschafft. Und diese Sneakerheads, die Freunde der Turnschuhgestaltung, sammeln mittlerweile Adidas Turnschuhe und haben es geschafft, wirklich dieses Produkt als Modeikone wahrzunehmen. Und da hat Adidas in den letzten Jahren wirklich viel erreicht. Neben den Kooperationen mit Kreativen werden aber auch Kooperationen mit Sportlern angegangen. Und gerade mit Sportlern ist es wichtig, weil Adidas natürlich auch noch als Sportmarke gesehen werden möchte. Und da sind eine ganze Menge unterschiedlicher Kooperationen angeschoben worden. Und gerade die sogenannte Boost-Technologie, dass die Schuhsohle eine stärkere Energierückgewinnung für den Sportler ermöglicht, ist ganz massiv aus den unterschiedlichen Kooperationen mit den Sportarten entstanden. Und so stellt Adidas sicher, dass neben dem modischen Aspekt, auch der sportliche Aspekt weiter ganz klar im Vordergrund steht. Und da möchte sich Adidas natürlich auch maßgeblich von dem zentralen Wettbewerber, du hast vorhin Nike angesprochen, unterscheiden, weil die ja doch sehr stark über das Thema Mode kommen. Weitere Aspekte sind aber auch bei den Kooperationen mit Organisationen, die vielleicht andere Aspekte verfolgen, zum Beispiel Nachhaltigkeit. Und da wird sehr stark mit Parley for the Oceans kooperiert, eine Organisation, die sich dem Schutz der Ozeane vor Plastikmüll verschrieben hat. Und da werden schon die ersten Produkte auch angeboten, die aus recycelten Plastikmüll aus den Meeren gefertigt werden. Und auch da wird ein entsprechender Zirkelschluss geschaffen, dass Produkte aus recycelten Müll hergestellt werden, um dafür zu sorgen, dass die Produkte einfach nicht die Meere verschwinden. Weiterer Aspekt, den wir jetzt hier rausgreifen möchten bei den Chancen, ist das Thema E-Commerce. Weil wir hatten noch gar nicht darüber gesprochen und ich hatte nur die Zahl vorhin kurz genannt, dass 50 eigene E-Commerce-Shops heute schon betrieben werden. Den Zielwert, den Adidas erreichen möchte, ist, dass bis 2020 rund 4 Milliarden Euro des Gesamtumsatzes über E-Commerce läuft. Das entspricht so ungefähr 15-17% des Umsatzes, was ziemlich genau auch der Wert ist, den heute Textil und Schuhe im Onlinehandel generell ausmacht, im Vergleich zum Stationärhandel. Und da wird Adidas einfach ganz viele weitere Aktivitäten umsetzen. Bereits heute haben sie solche Dienste angeboten wie Inventory Check, Click and Collect, Order and Delivery to Store, Buy Online, Return to Store, Marketplace und Partner und auch den Aspekt des Endless Aisle. Das heißt, ich sorge dafür, dass über die digitale Verlängerung des stationären Regals auch die Produkte verfügbar sind. Du hattest vorhin das Thema angesprochen, on time and full, never out of stock. Da verschmelzen jetzt die verschiedenen Aspekte, die Adidas transportiert. Und so ist das Thema E-Commerce ein ganz zentraler Treiber für die Entwicklung. Bereits heute sorgt Adidas dafür, dass die sehr gut funktionierende Adidas App 1,5 Millionen Downloads in kurzer Zeit erreicht hat. Und auch als Ziel ist ebenfalls hier ausgegeben, dass 250 Millionen Kunden mittelfristig Adidas als den wichtigsten Sportanbieter für sich im digitalen Kontext abonniert haben. Und deswegen E-Commerce ganz zentrale Entwicklungslinie, die Adidas hier verfolgt.
Kommen wir jetzt mal zu den Risiken, denn es gibt natürlich auch in so einer Branche wie dem Sportartikelhersteller, den Sportartikelherstellern Risiken, die zu beachten sind. Ein klassisches Thema ist natürlich das Thema Trends. Trends werden heutzutage immer kürzer in der Regel. Das heißt, ich muss zusehen als Hersteller, dass ich entweder Trends selber setze oder dass ich sie zumindest rechtzeitig erkenne, damit ich mit meinen Produkten dann eben auch noch im Trend bin und entsprechende Absatzzahlen generieren kann. Adidas ist das insbesondere in den letzten Jahren sehr gut gelungen. Man hat selber es geschafft, neue Trends zu setzen durch innovative Produkte, Produkte mit neuem Design. Aber eben, es ist immer noch nach wie vor ein Risiko, wie lange es Adidas entsprechend gelingen wird. Dahinter steckt natürlich das Thema Vorlaufzeiten auch. Also heutzutage braucht man etwa 9 Monate vom Design sozusagen, bis ein Produkt dann letztlich beim Kunden oder beim Kunden im Regal liegt sozusagen oder online verfügbar ist. Das heißt, innerhalb dieser 9 Monate kann sich natürlich auch eine ganze Menge verändern, was Trendbewusstsein oder was Markenwirkung oder auch andere Themen angeht. Insofern muss Adidas hier immer wieder aufpassen, dass man entsprechend den Zahn der Zeit dort erkennt. Das andere Thema ist, im Handel ist man ganz klar abhängig von Handelspartnern. Wir hatten die Zahl eben schon gehört, 150.000 Handelspartner gab es noch 2016 und in 2017 ist das noch so ähnlich. Das heißt, wenn man sich die Handelspartner in irgendeiner Weise verprellt oder wenn man größeren Handelspartnern sich gegenüber sieht, die jetzt also Druck ausüben auf die Verkaufspreise, auf die Margen, die der Handel selber generieren kann, dann wird es für Adidas vielleicht auch schwieriger, hier entsprechend die Renditezahlen nach oben zu treiben, wie das eigentlich gewünscht ist. Und letzter Punkt ist die Abhängigkeit von Zulieferern. Die größten Zulieferer für Schuhe haben einen Anteil von 10% an der Gesamtproduktion. Und etwa 42% des Sourcings kommen heutzutage aus Vietnam im Moment noch. Das heißt also, es ist schon eine regionale Abhängigkeit dort. Es ist vielleicht auch eine Abhängigkeit dort von einzelnen Herstellern für Schuhe zum Beispiel. die Adidas natürlich aber mit einem modernen Lieferantenmanagement entsprechend versucht zu bewältigen. Ja, und die Sourcing-Strategien sind auch nachlesbar im Abschluss von Adidas. Insofern muss das Unternehmen hier einfach darauf achten, dass es weltweit seine Zulieferer weiter im Griff hat.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Ja, nun haben wir eine ganze Menge über Chancen, Risiken, Zahlen von Adidas diskutiert. Jetzt wollen wir das nochmal kritisch diskutieren und bewerten. Woher kommen die großen Umsätze von Adidas? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen. Das Unternehmen peilt enormes Wachstum weiterhin an. Wie soll das gehen? In einem doch spannenden und mit von viel Wettbewerb geprägten Markt. Adidas selbst sagt dazu, bisher die beiden großen Wettbewerber Adidas und Nike haben heute einen Marktanteil von 25%. Den kann man ja durchaus ausbauen, ist die eigene Aussage. Gut, das kann man sich auch vorstellen, wenn Adidas es weiterhin so gut schafft, erfolgreiche Trendprodukte in den Markt zu bringen, ist es also sicherlich möglich, Umsätze zu steigern. Und auch die Steigerungsraten im Markt selbst sehen durchaus positiv aus. Also die Erwartungen, die unabhängige Analysten für das Wachstum von Schuhverkäufen und oder Sportartikelverkäufen insgesamt hier vorsehen. Also insofern glauben wir schon, dass Umsätze hier realisiert werden können. Insbesondere in den USA und China, wo auch das Thema Rendite gut läuft. Also USA und China sind sehr renditestarke Märkte. Das hängt natürlich unter anderem davon ab, wie die Durchverkaufsrate erreicht werden kann. Das Ziel war ja 20%, also dass die Durchverkauf zu vollen Preisen. Heutzutage hat man ja manchmal den Eindruck, die Preise gerade für Laufschuhe zum Beispiel steigen enorm an. Gerade für solche Produkte von Adidas werden sehr hohe unverbindliche Preisempfehlungen mittlerweile aufgerufen. Thorsten, wie siehst du das? Ist das ein Problem oder ist das eine Strategie, die da steht?
Da kann man gut drüber diskutieren, aber natürlich kann Adidas bestimmt bei Produkten, die auch reduziert verkauft werden, immer noch gute Margen erzielen. Aber ob das langfristig der Markenbildung dient, das möchte ich durchaus in Frage stellen, weil auf der einen Seite mit 150 € Schuhen an der Wand zu werben und dann froh zu sein, dass dann gerade noch die 70 € reduzierten Schuhe auf dem Stapel verkauft werden. Ob das langfristig die Marke auch fördert, ob das langfristig auch die Renditen steigert, das mag ich durchaus etwas kritisch sehen.
Ja, geht mir genauso. Also wenn ich hier neue Schuhe kaufe, die Bereitschaft jetzt 150 € für Laufschuhe auszugeben, ist so mäßig, sage ich mal. Also ich weiß jetzt nicht, wie das den anderen geht, aber das ist halt ein Thema, was dann durchaus Adidas beobachten muss. Interessant fanden wir beide das Thema Plattformstrategie, das Adidas jetzt verfolgen will. Also wo man im Grunde wie im Autobau, das ja auch schon bekannt ist, dass man auf Basis bestimmter Komponenten letztlich, die man dann einfach zusammenfügt, preisgünstiger oder kostengünstiger hier produzieren kann. Das ist also etwas, was Adidas eben auch für den Laufschuh zum Beispiel verfolgen will. Und was sicherlich für das Unternehmen Renditevorteile bringen kann, wenn man also die einzelnen Komponenten, Sohle und so weiter, dann eben noch mit modischen Trendkomponenten hier kombiniert, um so zu einem kostengünstig produzierten, aber dann teuer verkauften Schuh zu kommen.
Ich greife ein anderes Thema auf, was wir auch diskutiert haben und was durchaus, glaube ich, jetzt in der Zuge der Bewertung der Adidas-Strategie eine große Rolle spielen kann. Das war das Thema Trends. Wir hatten ja gesagt, dass Adidas es geschafft hat, Trends zu setzen, dass Adidas jetzt mit verschiedenen Kooperationen immer wieder auch für neue Trends sorgt. Die Frage, die sich aber stellt, ist, wie lange kann das wirklich durchgehalten werden? Und schafft man es, immer die richtigen Trends zu treffen? Und vielleicht auch Beispiel Red Bull, die ja aus einem ganz anderen Bereich kommen, haben es geschafft, Trendsportarten auch zu etablieren. Und wenn Adidas da einen Weg findet, diese Trends zu setzen und wirklich auch neue Aspekte oder neue Impulse im Markt zu setzen, kann das sehr erfolgreich laufen. Schönes Beispiel dazu, wie vielleicht über Trends nachgedacht wird. Adidas hat in den letzten Jahren einen Rückzug aus den Sportarten Golf und Hockey verkündet. Und da kann man sich ja fragen, ist das wirklich die bewusste Fokussierung auf Trends, auf imagefördernde Maßnahmen? Oder ist vielleicht der Rückzug von Golf und Hockey aus anderen Aspekten motiviert gewesen? Wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, dass gerade der Golfkunde und der Hockeykunde jetzt nicht so preissensitiv ist wie vielleicht der junge Kunde, der mit Trendsportarten in den großen Global Cities weltweit wohnt. Wo ich da die Renditen herbekomme, muss ich nachher entsprechend auch zeigen. Weiterer Aspekt, der aus der Trenddiskussion natürlich angesprochen werden muss, ist, was passiert mit den anderen Marken, die im Konkurrenzumfeld sich gerade wieder revitalisieren. Nehmen wir die Marke Vans, Le Coq Sportif, Lacoste, alles Marken aus den 70ern, 80ern, 90ern, die gerade dabei sind, über interessante Marken-Relaunches sich wieder bestimmte Anteile des Marktes zu sichern. Du hast gerade angesprochen, dass Adidas über den Verdrängungswettbewerb wachsen möchte. Jetzt tauchen aber mehr Marken auf, die ebenfalls einen Teil des Kuchens für sich beanspruchen. Wie geht das zusammen? Und auch herausstellen muss man, du hast auch den Markt in China angesprochen, dass mittlerweile sowohl in China sich lokal sehr starke Marken bilden konnten, die wirklich auch von den Konsumenten als attraktiv und wirklich würdig oder als vergleichbar würdig mit Adidas und beispielsweise Nike gesehen werden. Aber man kann auch sehen, dass diese Marken mittlerweile anfangen, auch die ersten Umsätze in Europa zu realisieren. Und vielleicht hast du schon mal die Schuhe von Fayou gesehen. Das sind auch so Canvas-Turnschuhartige Produkte, die aus China kommen, die sehr modisch aussehen, auch hochwertig gefertigt, die aber auch wirklich in der Lage sind, die trendaffinen Kunden hier in Europa zu überzeugen. Und über die ersten Plattformen werden die Produkte angeboten. Das heißt, wir haben nicht nur, dass die westliche Kultur nach Asien exportiert wird, sondern die asiatischen Trends kommen auch nach Europa rüber. Und da, wo Adidas bisher den größten Umsatz macht, wird es angesprochen, Westeuropa 5,8 Milliarden, rund ein Viertel des Gesamtumsatzes, wird der Wettbewerb auch schärfer. Deswegen Trends zu setzen, sich gegen neue Marken durchzusetzen, sich gegen alte Marken, die wieder auf den Markt kommen, zu etablieren, das können große Themen sein, die wir entsprechend auch noch zeigen können.
Ein letzter Punkt, den wir vielleicht nochmal aufgreifen können, ist das Thema Preis für lizenzierte Produkte, weil wir ja gerade die WM immer noch haben. Für uns im Deutschen ist leider schon vorbei. Ja, und da sind wir beim DFB-Trikot. Und es gab ja durchaus Diskussionen in Radiosendungen und so weiter über die Preise für die Trikots, die von Adidas hier entsprechend hergestellt werden, die bei 80 bis 90 Euro liegen, auch für Kindertrikots. Da war für uns so ein bisschen die Frage, ist das vielleicht schon ein bisschen übertrieben auch, was Adidas hier treibt? Also sind solch hohe Preise für entsprechend lizenzierte Produkte wirklich noch am Markt durchsetzbar? Jetzt konnte man gerade aktuell im Handelsblatt lesen, dass durch das Ausscheiden der deutschen Mannschaft Adidas bzw. die Händler auf einer großen Anzahl von Trikots sitzen geblieben sind, die sie nicht verkaufen können oder eben nicht zum vollen Preis verkaufen können und entsprechende Rabattaktionen werden fahren müssen. Insofern alle Interessierten können schnell in die Shops laufen, wo es jetzt wahrscheinlich günstige Trikots gibt. Aber für uns bleibt natürlich die Frage auf Dauer, die Strategie, Hochpreisstrategie, wird die wirklich erfolgreich sein können oder nicht? Gut, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
Vielen Dank dafür. Und wir möchten auch darauf hinweisen, gerne, wenn es Ihnen gefallen hat, Bewertungen bei iTunes, bei Stitcher und seit neuestem auch bei Spotify abgeben, weil jede Bewertung hilft uns, weitere Hörer für Wirtschaftshoch 2 zu gewinnen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Das war Wirtschaftshoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.